Guten Morgen und herzlich willkommen zur 53. Podcast-Folge zum digitalen Agrarbüro. Meine Güte, ich habe es jetzt endlich über die 50, also deutlich über die 50 hinaus geschafft und ich hatte ja letztes Jahr, jetzt bin ich schon wieder ein Jahr zu weit, letzte Woche einjähriges Jubiläum von meinem Podcast und bin richtig happy. Also ich habe immer gedacht, wow, ein Jahr muss man erstmal schaffen. Klar, andere haben schon viel mehr Jahre, aber man soll sich ja nicht mit anderen immer vergleichen oder messen. Jeder hat irgendwann mal angefangen und jetzt gehen wir einfach schon gemeinsam ins zweite Podcast-Jahr. Also ich freue mich auf jeden Fall über alle, die mit dabei sind, also die vielleicht auch schon von Anfang an mit dabei sind oder natürlich auch über die, die jetzt sagen, ich höre einfach mal rein und das ist für mich jetzt hier alles ganz neu. Also kann ich nur sagen, herzlich willkommen an alle. Und ich möchte heute 5 Fragen, wie der Titel auch schon verrät, zum digitalen Agrarbüro beantworten. Das mache ich generell immer so jede 7, 8 Folgen. Und das ist auch ein Format, was sehr gut ankommt und wo man einfach auch nochmal so unterschiedliche Themen und auch Blickwinkel beurteilen kann, genau, und halt auch nochmal so ein bisschen Eindrücke bekommt, was vielleicht auch andere Landwirte interessiert. Also meistens ist das ja so, dass was einen interessiert, interessiert auch mehrere. Es ist selten so, dass ich eine Frage gestellt bekomme, die wirklich nur den Einzelfall interessiert, sondern in 90% der Fälle ist die Frage auch für viele andere Betriebe hilfreich. Deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar: Wie archiviere ich Mails? Gibt es da Software, die behilflich sein kann? Also generell kann ich sagen, dieses E-Mail-Thema ist riesengroß. Also da kann ich auch nochmal, nee, da habe ich sogar schon eine Folge drüber gemacht, genau, aber da kann man auch noch mal mehr in die Tiefe drüber sprechen. Also E-Mail-Management, ja, ist ein extra Thema, weil wir bekommen, die meisten zumindest, bekommen mehr E-Mails als Post oder bei manchen ist es vielleicht auch relativ gleich von der Gewichtung. Dann ist es halt schon extrem, weil man einfach merkt, okay, ich komme gegen diese ganze Masse gar nicht mehr an. Also erstmal so zu diesem Thema, wie archiviere ich E-Mails? Ich mache das immer so, dass ich schaue, was ist das für eine Art von E-Mail? Also erstmal so diese Frage, bevor ich überhaupt ans Archivieren denke, stelle ich mir die Frage, muss ich das überhaupt behalten? Also schafft es das überhaupt so weit ins Archiv? Oder ist das vielleicht auch total unwichtig? Das mache ich übrigens bei Papier auch. Ich bekomme zwar ganz selten nur noch Briefe, aber wenn ich einen Brief bekomme, dann ist es auch so, dass ich sage, ich möchte erstmal ja gucken, was der Brief für eine Relevanz hat, weil es ist halt ganz oft so, dass der Brief einfach total unwichtig ist und ich dann sage, ich lese den durch oder ich beantworte da was, also gebe eine Rückmeldung und der kann dann aber sofort weg, also der wird gar nicht erst digitalisiert. Und genauso gehe ich auch bei E-Mails vor, dass ich einfach mal schaue, was ist jetzt gerade wichtig und was ist nicht wichtig. Wenn ich zum Beispiel natürlich Newsletter habe, kennen wir alle, also ich glaube, jeder auf der Welt hat mindestens 10, 20, 30 Newsletter abonniert. Das ist zum Beispiel was, was nicht wichtig ist. Manche haben natürlich auch einen extra Newsletter-Ordner und verschieben dann alles rein und sagen, ja, da kümmere ich mich irgendwann mal drum und dann lese ich mir die alle gesammelt durch. Das mache ich zum Beispiel nicht. Also ich habe auch in meinem E-Mail-Postfach keine Ordner, weil ich da einfach für mich keinen Sinn drin sehe, weil das E-Mail-Postfach für mich auch kein Ablageplatz ist, sondern wirklich nur ein Programm, womit ich E-Mails empfangen oder auch schreiben kann. Und deswegen, also wenn ich jetzt eine wichtige E-Mail habe, zum Beispiel Kundenkorrespondenz oder ich habe eine Rechnung oder eine Auftragsbestätigung oder irgendwas, dann kann man schon sagen, okay, das macht Sinn, diese E-Mail dann zu archivieren, wobei man auch da wieder gucken muss, ist vielleicht nur der Anhang wichtig. Das ist nämlich auch nochmal so ein extra Thema, weil oft ist es so, dass man die E-Mail an sich gar nicht benötigt, sondern wirklich, also gerade wenn man eine Rechnung geschickt bekommt, also dann, ich habe noch nie, kann ich wirklich jetzt so ganz klar sagen, noch nie eine E-Mail mit einer Rechnung gespeichert. Also ich habe, wenn dann, immer nur die Rechnung mir rausgezogen. Und das war's. Also ihr müsst natürlich darauf gucken oder darauf achten, ob vielleicht irgendwas Wichtiges in der E-Mail zu der Rechnung steht. Aber wenn da jetzt wirklich nur drin steht, im Anhang erhalten Sie die E-Mail und so weiter, dann muss man die nicht behalten. Was ich aber hier auch nochmal gerade mit Vorsicht sagen möchte, weil das Thema Buchführung da ja auch dann eine Rolle spielt. Man darf die E-Mail nur löschen, wenn man eine Verfahrensdokumentation führt. Also eine Verfahrensdokumentation zum ersetzenden Scan, die im Prinzip detailliert einmal den Rechnungseingang beschreibt. Da werde ich übrigens auch, kleiner Spoiler, demnächst ein Produkt mit anbieten, wo man ganz genau diesen Prozess als Vorlage hat und im Prinzip nur in eine PDF-Datei mit Textfeldern das Ganze eintragen muss. Und dann kann man auch die E-Mails löschen und dann darf man auch die Originalbelege entsorgen. So viel zu diesem Thema. Und was ich noch sagen möchte zum Thema Software, also ich persönlich habe keine Software, mit der ich meine E-Mails sortiere, oder ich kenne auch keine. Also ich weiß natürlich, dass es bei diesen E-Mail-Anbietern, egal ob das jetzt Google ist, web.de, GMX oder ob man sagt, ich habe alles gesammelt bei Outlook, die bieten natürlich immer Möglichkeiten an. Also dass die dann sagen, hier ist eine Software, da kannst du dann Regeln hinterlegen. Also das ist meistens so Standard, dass man irgendwie sagt, alles, was irgendwie das Wort, ich sage jetzt mal einfach das Wort Auftrag beinhaltet, kommt in den Ordner Aufträge. Oder alles, wo irgendwie erkennbar ist, dass es ein Newsletter ist oder eine Rechnung, kommt dann auch wieder in einen anderen Ordner. Also man kann das schon, wenn man möchte, automatisieren und dann halt den E-Mails im Prinzip bestimmte, ja, durch bestimmte Regeln halt bestimmte Ablageorte zuweisen. Dann hat man aber zum einen wieder eine extra Ablagestruktur in dem E-Mail-Postfach, wovon ich kein Fan bin. Und zum anderen ist es halt auch so, dass du dann, wenn die Regel irgendwie falsch greifen sollte, etwas vielleicht suchst und es nicht findest. Also deswegen bin ich immer bei so Software auch sehr vorsichtig. Ich weiß, dass man viel mit Automation und auch generell mit KI und so heutzutage machen kann. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, trotz künstlicher Intelligenz, die kann nicht aus Scheiße Gold machen. Also wenn du einfach komplette Unordnung hast, dann kann nicht ein Programm kommen, was ja deine E-Mails und die Inhalte davon gar nicht genau kennt und auf einmal sagen, ach, ich zauber dir jetzt ein ganz leeres E-Mail-Postfach und alles ist gut, sondern es ist immer Eigenarbeit mit verbunden, egal wie automatisiert ein Prozess ist. Also bei mir ist das auch so, ich habe ja bei mir einiges automatisiert, also jetzt abgesehen von E-Mails, sondern jetzt auch so im Hintergrund bei Produkten und so weiter oder viel technisch verknüpft. Und da funktioniert das wirklich nur, weil ich schon ein sehr gutes Grundgerüst habe und das hat vorher ohne Automatisierung schon gut funktioniert und jetzt habe ich es halt komplett automatisiert, sodass es wirklich dann einfach wie so ein Selbstläufer ist. Und das ist dann wieder was anderes. Aber wenn du sagst, es ist bei mir eh gerade Unordnung und es sind ganz viele Probleme oder auch Lücken im Prozess, dann kann die KI das nicht lösen, weil die KI kriegt einfach, also musst du dir vorstellen, dass die KI ja einfach von dir etwas gesagt bekommt, was sie einfach ganz rational durchläuft, was ja an sich auch gut ist. Aber das Problem ist, dass es auch manchmal wichtig ist, etwas zu hinterfragen, bevor man es automatisiert, oder dass es halt auch immer Ausnahmefälle gibt. Das heißt, du hast gar nicht immer dieses Thema, das du jetzt sagst, das ist in 100% der Fälle immer dieser Ordner X, sondern es gibt bestimmt auch mal Fälle, wo vielleicht auch die KI sich unsicher ist und sagt, hey, das ist jetzt für mich gerade gar nicht klar hervorzuheben. Es gibt zwar auch Automatisierung, da kannst du dann so Kriterien auch festlegen anhand von welchen Punkten die KI sozusagen die E-Mail sich anguckt und untersucht und so weiter. Aber auch da kann es passieren, dass dann gesagt wird, ja, das passt jetzt vielleicht nicht. Also deswegen bin ich da immer großer Fan, das Ganze erstmal im Gesamten zu minimieren, weil je weniger reinkommt, desto weniger musst du verwalten. Und dann hast du den Ursprung behoben, weil der Ursprung sind nicht die vielen Mails, sondern der Ursprung ist das, was gerade alles zu dir rein, also ins E-Mail-Postfach reingeschossen wird. Das sind die ganzen Absender, die dir was schicken. Das ist, also ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen wie beim Arzt, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen und der Arzt sagt dann, ja, dann nehmen Sie doch Ibuprofen. Und dann denke ich so, ja, kann ich machen, aber das ist halt Symptombehandlung und nicht Ursachenbehebung. Und so ähnlich ist das bei E-Mails halt auch. Du kannst dir jetzt zwar ein Tool kaufen und ich kann dir irgendwas empfehlen und das haut dir dann immer die ganzen E-Mails in irgendwelche Ordner rein. Aber unterm Strich ist das Grundproblem nicht behoben, dass einfach die Masse reinkommt. Und da musst du radikal reduzieren. Hör da am besten mal, bevor ich jetzt hier zu lange an dieser einen Frage hänge, hör da am besten mal in meine Folge. Ich weiß jetzt gar nicht auf Anhieb, welche Folge das ist, aber auf jeden Fall, Thema E-Mail-Management hatte ich auch in den letzten Wochen mal in einem Podcast erwähnt. Das ist die Folge genau 47, habe ich gerade mal nachgeguckt. Und hör da mal rein, weil da sind auf jeden Fall auch einige Tipps, wie du dein E-Mail-Postfach ein bisschen übersichtlicher halten kannst. So viel zu dieser Frage. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Muss ich Rechnungen zwingend mit einem Programm erstellen oder kann ich das auch mit Word machen? Die Frage fand ich auch sehr spannend. Also generell ist es so, dass ab diesem Jahr, also ab 2025, der Empfang und die GOBD-konforme Archivierung, also wenn ich eine Rechnung bekomme, Pflicht ist und diese revisionssichere Archivierung ist nur in einem Buchhaltungsprogramm möglich. Bei der Rechnungsschreibung ist es ein bisschen anders, also ein bisschen lockerer. Aktuell könntest du theoretisch die Rechnung tatsächlich noch mit Word schreiben. Da würde keiner im Moment kommen und sagen, da gibt es jetzt irgendwie eine Strafe oder was für. Allerdings ist es ab nächstem Jahr, also ab 2026 so, dass wenn der Rechnungsempfänger sagt, ich möchte meine Rechnung nur noch digital und als E-Rechnung, also als PDF-Datei und diesem XML-Datensatz, dann musst du ab nächstem Jahr in der Lage sein, Rechnungen auch digital über das Programm, womit du sie empfängst, auch erstellen zu können. Also in 90% der Fälle kann das Programm, ich sage jetzt einfach mal Top Farmplan, kann eine E-Rechnung empfangen und kann eine E-Rechnung erstellen. Das ist bei den meisten Programmen so, dass man sagt, die können beides. Es gibt auch Programme, die können nur eins von beiden. Da kann man dann aber auch über eine Schnittstelle arbeiten. Also das ist dann nicht das Problem. Aber generell ist es so, dass du im Prinzip dieses Jahr das noch machen kannst, dass du sagst, ich erstelle eine Rechnung mit Word. Es ist natürlich, also im Gesamten ist es natürlich nicht, ich sag mal, optimal, ne? Also das ist jetzt sehr provisorisch, dieser Prozess. Ich weiß, manche schreiben die Lieferschein oder Rechnung auch noch mit der Hand auf so einen Zettel und das ist eigentlich auch nicht zulässig in dem Sinne. Also, und wir haben jetzt auch schon Mitte Juni. Also es ist ja jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, man hat noch ewig Zeit, sondern in 6 Monaten musst du dazu in der Lage sein. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich sagen, hör ab jetzt auf, die Rechnung mit Word zu erstellen und starte damit, entweder ein vorhandenes Programm, was du vielleicht eh schon für die Buchführung nutzt, auch für die Rechnungserstellung zu nutzen. Also guck mal, ob es das da als Zusatzfunktion gibt. Das ist, wie gesagt, bei Top Farmplan, bei NLB oder auch bei Datev, da kannst du Rechnung empfangen und erstellen. Und dann gibt es aber auch andere Programme, zum Beispiel LOS Büro, da kannst du keine Rechnung erstellen, da kannst du aber über eine Schnittstelle zu einem anderen Programm dann Rechnungen erstellen. Also die Möglichkeit besteht. Deswegen schau mal, ob es die Funktion in deinem Buchhaltungsprogramm gibt. Oder wenn du noch gar kein Buchhaltungsprogramm hast, dann schaffe dir spätestens jetzt eins an, weil du bist dann schon ein halbes Jahr überfällig. Und dann versuche dich mal daran auch die Funktion zu nutzen, weil es ist immer eine Sache, das alles zu buchen und sich zu kaufen und eine andere Sache, das dann wirklich auch zu benutzen. Also ganz wichtig, gucken, hat mein Buchhaltungsprogramm eine Rechnungserstellungsfunktion, die ich entweder noch freischalten oder dazu buchen muss. Wenn nein, dann versuche es über die Schnittstelle oder frag auch gerne mal deinen Steuerberater, wie das Ganze möglich ist. Weil da würde ich jetzt nicht zu lange mit warten, weil unter Druck etwas zu machen, ist immer echt mies. Also das ist immer sehr frustrierend auch oft und deswegen kann ich nur empfehlen, mach es am besten so, dass du jetzt schon mit der Veränderung anfängst und wenn dann nächstes Jahr ist, das hat auch jetzt nichts mit deinem Wirtschaftsjahr oder so zu tun, was ja wahrscheinlich in 2 Wochen vorbei ist, sondern es geht jetzt gerade wirklich fokussiert um die Jahre auf dem Kalender, also Kalenderjahre, genau. So viel zu diesem Thema. Dann komme ich auch direkt zur nächsten Frage. Was hast du an technischem Equipment? Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also ich bin ja eh so ein kleiner Technik-Nerd. Ich muss mal gerade überlegen, womit ich anfange. Also ich sag mal so, an Hardware habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Das liegt einfach auch daran, dass ich kein eigenes Büro habe. Also ich habe im Prinzip nur mein Microsoft Surface Pro X. Den habe ich jetzt auch schon seit über 4 Jahren. Den habe ich damals meinem Onkel abgekauft, weil mein Onkel ist Informatiker und er kauft sich regelmäßig neue Geräte und hat mir dann diesen schönen PC, das ist ja ein Tablet mit so einer Tastatur dran, sieht aber eigentlich aus wie ein Laptop, hat er mir dann vermacht zu einem sehr guten Preis. Also den habe ich, dann habe ich natürlich meine Maus, die ist tatsächlich auch von Microsoft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber die sieht echt cool aus. Die habe ich mir vor 2 Jahren mal zum Geburtstag gewünscht, weil ich selber zu geizig dafür war, das Geld auszugeben. Das ist so eine ganz schmale Maus und die kann man halt so knicken. Also die kann man im Prinzip einmal ja, gerade knicken, wenn man sie transportieren will. Und auch wenn ich nicht mehr am PC bin, dann ist die aus. Und wenn ich die dann nochmal knicke, dann ist die so rundlich und dann ist die an. Also es ist natürlich auch akkusparender. Und ja, ich finde die unheimlich cool. Also die ist auch sehr bequem, liegt gut in der Hand und die, ja, funktioniert gut. Also die ist auch sehr minimalistisch, passt auf jeden Fall zu mir. Und ansonsten, also habe ich noch ein Stativ. Das habe ich auch schon wirklich sehr lange, also ich glaube schon 5 Jahre. Das habe ich auch vor meiner Selbstständigkeit tatsächlich schon gekauft. Da wusste ich auch noch gar nicht, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen werde, weil ich gerne in meiner Freizeit fotografiere. Und gerade wenn du so Nahaufnahmen machst, dann ist das schwer, sich selber so ruhig zu halten, also die Hände ruhig zu halten. Und das ist mit einem Stativ natürlich viel besser. Deswegen, also ich bin damit auch öfter mal unterwegs. Und das ist echt super. Also, und das nutze ich natürlich auch oft für meine Selbstständigkeit. Also, das ist Gold wert. Weil du brauchst halt nicht ständig irgendjemanden, der dich filmt oder fotografiert, sondern du kannst halt einmal das Stativ nutzen, machst dann Video an, schneidest das später zu und gut ist. Also, dann hast du das. Ja. Und es ist auch in der Familie sehr beliebt. Also, ich habe das immer mit, egal wo wir sind. Ob an Ostern, ob auf dem Geburtstag oder sonst wo. Also, ich habe das wirklich fast immer mit dabei. Und das ist echt klasse, weil da kannst du halt dann gut auch so Gruppenbilder machen. Also für den privaten Gebrauch. Ja, ansonsten habe ich natürlich noch eine externe Festplatte. Da habe ich 2 Stück von. Eine ist verschlüsselt, eine ist normal. Und dann habe ich kann hier mal meine Schubladen gucken. Das ist echt eine gute Frage hier gerade. Achso, ja, na gut, ich habe noch so ein paar Kabel in dem Sinne, genau, meine Kopfhörer und so weiter, also für den Podcast, die ich jetzt gerade benutze, und Adapter, aber ansonsten habe ich jetzt so an technischem Equipment nichts Spezielles. Also das ist jetzt in dem Sinne meine Hardware. Und bei meiner Software, boah, das ist echt, das wäre jetzt ein großes Thema, wenn ich jetzt meine ganzen Programme aufführe, wobei ich gar nicht so viele Programme habe, aber ich nutze halt viel von Microsoft, das kann ich vorab schon mal so sagen, weil das ist für mich einfach ein sehr wichtiges, der Programm kann ich ja gar nicht sagen, das sind ja viele Programme. Also die Programme von Microsoft sind für mich sehr wertvoll, wobei ich Microsoft Teams nicht so gut finde, deswegen nutze ich Zoom für Meetings oder auch diesen Player von Microsoft finde ich nicht gut für Videos, da habe ich den VLC-Player, TeamViewer, PDF24. Passwortmanager habe ich, also das sind so Sachen, ne? Und halt auch beim Browser nutze ich Microsoft Edge. Das sind so meine Tools und organisieren tue ich mich auch mit der To-Do-Liste von Microsoft To-Do. Also da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht irgendwelche krass besonderen oder auch keine teuren Tools. Ich kann natürlich jetzt auch nochmal in den Browser gehen und kann da auch nochmal weitermachen. Also es ist eine sehr breit gefächerte Frage, sage ich mal, weil das ist. Also da kann ich eigentlich theoretisch noch mal eine Folge drüber machen. Das ist echt der Hammer. Also deswegen, da habe ich aber auch für mich nur das Wichtigste. Also bei technischem Equipment musst du generell immer gucken, dass du für dich das Wichtigste hast, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also alles kann, nichts muss. Aber dass du halt irgendwie so ein Überblick, ne? Also ich sage immer so viel, wie heißt der Spruch, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Genau, so nach dem Prinzip. Und irgendwas wollte ich noch sagen gerade dazu. Ach genau, zum Thema Bildschirme werde ich auch ganz oft gefragt. Also ich habe an meinem Arbeitsplatz nicht 2 Bildschirme. Ich teile mir aber mit meinem Freund das Büro. Ich habe natürlich irgendwann mal geplant, mir ein eigenes Büro auch anzumieten nicht, aber halt, wenn wir uns mal vergrößern sollten, möchte ich auf jeden Fall ein eigenes Büro haben. Und da werde ich dann auch definitiv 2 Bildschirme haben. Das habe ich jetzt hier aber aktuell nicht. Wenn mein Freund jetzt im Homeoffice ist, dann bin ich halt wirklich an meinem kleinen 14-Zoll-Gerät Und wenn mein Freund in der Firma ist, dann kann ich halt an seinen Arbeitsplatz und dann kann ich halt auch an die beiden Bildschirme. Das ist aber in dem Sinne nicht schlimm, weil ich habe ja auch mal Außentermine oder ich habe ja auch manchmal gewisse ja, Bereiche, die ich irgendwie bearbeite bei denen oder Aufgaben, da brauche ich jetzt nicht unbedingt zwei Bildschirme. Also da kann ich dann auch sagen, da komme ich gut mit einem klar. Und es gibt aber auch Themen oder Aufgaben, da brauche ich auf jeden Fall zwei Bildschirme und dann gehe ich natürlich dann immer, also mache ich das an den Tagen, wo ich auch die Bildschirme zur Verfügung habe. So viel zu diesem Thema. Also generell technisches Equipment. Wenn ihr da noch weitere Fragen habt zum Thema, welche Marke ich habe oder sonst was, dann kann ich das natürlich auch gerne nochmal durchgeben. Und dann kann ich da auch nochmal mehr in die Tiefe gehen, weil das war jetzt einfach nur mal so grob angeschnitten. So, dann kommen wir zur vierten Frage. Wie viele Jahre zurück muss ich Belege in die digitale Form umwandeln? Fand ich auch eine sehr spannende Frage. Also generell empfehle ich nicht, die steuerlichen Belege, also diese Altbelege, irgendwie noch nachträglich zu digitalisieren. Das ist einfach verschwendete Zeit. Also ich empfehle immer, das mache ich generell, egal was man wie umstellt, gerade auch bei der Digitalisierung, mach für dich einen klaren Cut, ab wann du digitalisieren willst. Du könntest zum Beispiel jetzt das neue Wirtschaftsjahr, also den 1.7. als Anlass nehmen und sagen, ab hier möchte ich gern digital werden. Und dann alles, was sozusagen davor ist, also Wirtschaftsjahr 24, 25, ist bis dahin noch komplett alles Papierform. Und dann wird ab Wirtschaftsjahr 25, 26 ist alles komplett digital. Das könntest du machen. Man kann natürlich nicht so schnell alles digital umstellen. Und auch wenn man irgendwie die Buchführung noch in Papierform hat, so rum, dann ist es trotzdem so, dass auch gewisse Belege noch in digitaler Form kommen, obwohl man sagt, dass man es eigentlich noch komplett in Papierform gern machen will. Aber dann ist es halt meistens so, dass man halt die digitalen Belege dann ausdruckt und dann dementsprechend weiß, okay, da habe ich jetzt alles in einem Format vorliegen. Und andersrum kannst du es natürlich auch machen, dass du dann sagst, alles, was in Papierform reinkommt, scanne ich direkt ein und rufe auch direkt bei dem Absender einmal an und sage, hey, ich möchte gerne künftig die Rechnung in digitaler Form haben. Wenn du jetzt auch noch eine Rechnungs-E-Mail-Adresse hast, kannst du die in dem Zuge natürlich auch mit angeben. Und dann hast du das so langsam, dass du das Ganze umstellst. Also bist du dann im Prinzip in dem Prozess drin. Das ist immer so meine Empfehlung. Du kannst natürlich auch, weil das nächste Wirtschaftsjahr, das ist natürlich jetzt sehr sportlich und wahrscheinlich hast du jetzt auch ganz andere Sachen zu tun, als gerade deine Rechnung digital umzustellen, kannst natürlich auch sagen, ich nehme das nächste Quartal. Das heißt, du wartest bis zum 1.9. oder arbeitest dich in Anführungsstrichen zum 1.9., an die 1.10., Entschuldigung, hin und sagst dann, dass du dementsprechend ab dann die Belege digital haben willst. Also das sagst du jetzt nicht den Lieferanten, sondern das setzt du dir innerlich als Ziel und sagst es aber dem Steuerberater. Und ab dann versuchst du dann den Prozess so umzustellen, dass du alles, was in Papierform kommt, einscannst, also wirklich konsequent. Und wenn du dann natürlich noch eine Verfahrensdokumentation hast, kannst du die Papierbelege auch entsorgen. Und dass du halt wirklich alles, was in Papierform reinkommt, immer sofort digital umstellst. Also dass du einmal anrufst und sagst, ich möchte das gerne nur noch digital. Das wäre so der Prozess. Weil ja, Altbelege würde ich auf gar keinen Fall einscannen. Also das macht keinen Sinn. Die würde ich einfach irgendwo in den Keller stellen oder auf den Dachboden oder wenn du im Büro noch Platz hast, wird da mit einem Edding einmal kurz die Wirtschaftsjahre draufschreiben und gut ist. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar, kann man die Freitagsrunde auch an einem anderen Tag mitmachen? Das fand ich eine sehr spannende Frage, weil das war jetzt gar nicht allgemein das digitale Agrarbüro, sondern das bezieht sich auf unseren Aufräumtermin, den wir in der Community haben. Also der findet immer jeden Freitag um 10 Uhr statt. Und da kommen tatsächlich, also ich habe die Frage der Person, die sie gestellt hat, zwar auch schon per Direktnachricht beantwortet. Ich habe aber gesagt, die möchte ich unbedingt nochmal hier in dem Podcast, also öffentlich erwähnen, weil es wirklich viele gibt, die gerade wenn diese Anmeldung für die Community öffnet, immer wieder nachfragen und sagen, hey, gibt es nicht abgesehen von diesem Freitagstermin noch einen anderen Zeitslot und so? Und deswegen möchte ich das gerne hier nochmal aufgreifen. Also grundsätzlich ist es so, diese Live-Termine, also freitags um 10 Uhr, die sind fest, also die kann ich nicht verschieben. Und da ist es auch so, dass ich langfristig schon einen zweiten Termin, also einen zweiten Abendtermin plane, damit man einfach die Möglichkeit hat, entweder zu sagen, wenn man richtig fleißig ist, dass man an beiden Terminen immer sich die Zeit nimmt, oder dass man halt sagt, ach Mist, ich habe jetzt den Freitagstermin verpasst oder ich kann vielleicht freitags oder generell vormittags gar nicht und mir passt es abends besser, dann kann man halt den anderen Termin nehmen. Also das ist so der Gedanke dahinter. Die Sache ist halt, also ich bin ganz offen mit euch, wir haben ja im Moment 41 Landwirte in der Community. Das heißt, es ist aktuell so, dass einfach nicht genug Personen da sind, die sich für beide Formate interessieren. Also wir haben wirklich 90% von den Teilnehmern können auch an dem Freitagstermin und sind natürlich jetzt nicht jede Woche mit dabei, weil man hat natürlich auch noch ein Privatleben oder man hat auch noch was anderes zu tun. Deswegen manchmal kommt halt einfach was dazwischen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist generell so, dass die halt schon konsequent mit dabei sind. Und bei den anderen, ich sage jetzt mal 10-20%, ist es so, dass die sagen, ich kann freitags generell gar nicht. Ich bin aber trotzdem Mitglied in der Community, weil ich für mich sage, ich habe dann die anderen Formate, die ich nutze. Also ich nutze den Austausch zum Beispiel mit den Kollegen oder ich nutze die Videoinhalte, die ja auch jeden Monat mehr werden, weil ja immer wieder ein neues Fokusthema mit dazu kommt. Und dann kann ich halt auch zeitunabhängige Themen zur Weiterbildung wahrnehmen, ohne dass ich halt sage, ich muss jetzt, ja, habe jetzt nur diesen Freitagstermin. Das ist so der Gedanke. Was aber generell, also was ich generell auch als die Nachfrage bei diesen Launches, also als die Anmeldung für die Community offen war, als die Nachfrage da war bezüglich dieses Freitagstermins, habe ich gesagt, okay, auch wenn sich jetzt die Leute, die nachfragen, vielleicht nicht anmelden, weil sie sagen, ach, ich kann halt am Freitag nicht, habe ich gesagt, möchte ich generell, also für alle, die sich dann doch vielleicht für die Community entscheiden, die Möglichkeit anbieten, dass man sich auch abgesehen von dieser Freitagsrunde treffen kann. Das ist allerdings jetzt kein fester zweiter wöchentlicher Termin und das ist auch kein Termin, bei dem ich dabei bin, sondern das ist wirklich ein Termin, den ihr untereinander, also ihr Mitglieder in dem Sinne untereinander abklärt. Also wir haben ja die Möglichkeit, ich habe ja so eine Übersicht von jedem Mitglied mit den ganzen Kontaktdaten. Das heißt, da hast du die Möglichkeit, auch dich mit anderen in Verbindung zu setzen und zu sagen, hey, hast du mal Lust, dann und dann gemeinsam aufzuräumen? Ich habe irgendwie abends besser Zeit. Das ist das eine. Oder wir haben mittlerweile auch eine WhatsApp-Gruppe. Das habe ich auch nach langem Hin und Her überlegen jetzt gemacht, weil man dort natürlich auch gut und einfach schnell Termine abklären kann. Das geht viel schneller als irgendwie per E-Mail. Dann liest die einer mal nicht und dann ist der Slot irgendwie gefühlt schon vorbei. Also das macht wenig Sinn. Deswegen haben wir gesagt, wir eröffnen noch eine WhatsApp-Gruppe. Da war auch wirklich das Interesse sehr groß. Also da sind ja fast, also die Hälfte ungefähr genau ist in der WhatsApp-Gruppe drin. Und die können sich dann halt auch dementsprechend abgesehen von diesem Freitagstermin verabreden zum Aufräumen oder natürlich auch ganz normal zum Austauschen. Und da bin ich halt, wie ich gerade sagte, als Moderatorin in dem Sinne nicht mit dabei oder auch nicht als Person, die Fragen beantwortet. Aber wenn ihr sagt, wir haben jetzt Fragen, die während dieser Umsetzungsrunde entstehen, die wir nicht uns gegenseitig vielleicht beantworten können, dann könnt ihr mir natürlich die Frage auch über die Community-Plattform stellen und dann habt ihr halt die Möglichkeit zu sagen, da bekommt ihr dann eine Rückmeldung von mir. Also das ist so der Plan. Das war für mich ganz wichtig, dass ich einfach diesen Link, also das ist im Prinzip einfach der gleiche Link, den wir auch für die Fokusthemen nutzen, den nutzen wir auch für die Aufräumtermine und den Link könnt ihr als Mitglieder auch für euch einfach nutzen, dass ihr sagt, wir treffen uns da und wir gehen gemeinsam in die Umsetzung. Also dass wir einfach da unsere Themen angehen und dann uns aber auch gegenseitig supporten und motivieren, weil alleine ist es ja immer langweiliger Und zusammen ist es natürlich dann immer einfach nochmal, also ich kenne das selber auch, da ist eine ganz andere Dynamik mit dabei. Und deswegen habe ich gesagt, stelle ich den Link komplett zur Verfügung, also mit einem Passwort natürlich hinterlegt, sodass man dann dementsprechend sich einloggen kann und dann mit anderen gemeinsam aufräumen kann, wann man möchte und wie lange man möchte. Das ist so der Plan. So, ich hoffe, ich habe eure Fragen alle ausführlich genug beantwortet. Also ich merke auch immer in dieser Q&A-Folge, dass 5 Fragen echt so das Limit sind. Also eigentlich habe ich schon überlegt, ob ich demnächst so noch 3 Fragen nehme und die noch mal viel intensiver beantworte, weil 5 Fragen, da muss ich mich immer schon echt zügeln, dass ich nicht zu viel sage, weil mir dann doch immer ganz viel als Antwort und als Tipps und so weiter einfällt. Und deswegen ist das immer schon relativ knapp. Also ich habe dann eigentlich für jede Frage nur knapp 6 Minuten, weil ich versuche ja immer so knapp auf 30 Minuten zu kommen bei der Folge. Und das ist dann schon manchmal so ein bisschen sportlich. Aber wir schauen mal. Also vielleicht mache ich auch, das habe ich jetzt auch gerade schon gedacht, aus gewissen Themen nochmal eine Extra-Folge. Also bei E-Mail-Management habe ich ja schon eine Extra-Folge oder auch bei Community. Da mache ich, also bei der Digital-Durchstand-Community mache ich regelmäßig Folgen, in denen ich einfach mal komplett erkläre, was die Community ist und wie die dir natürlich auch weiterhelfen kann auf dem Weg zum digitalen Agrarbüro. Aber so diese anderen Fragen mit Rechnungserstellung oder Belegaufbewahrung oder technisches Equipment. Also könnt ihr ja mal gern auch eine Rückmeldung geben, aber ich glaube, das wäre auch mal ganz spannend, weil da fallen mir jetzt auch noch so ein paar Randthemen zu ein.
Ach, und bevor ich es vergesse, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar ist tatsächlich genau heute mein Geburtstag. Ich werde heute 32. Und ich habe gedacht, bevor ich nur selbst beschenkt werde von anderen, möchte ich dich natürlich auch gerne belohnen. Und deswegen gibt es bis Freitag zu meinem Minikurs, endlich sicher abgelegt, einen Bonus mit dazu, und zwar ein Workbook Belegübermittlung leicht gemacht. Also ganz kurz zu dem Kurs. Das ist ein Minikurs, der hat kein festes Startdatum. Das heißt, du kannst einfach loslegen, wann es für dich passt und den Kurs in deinem Tempo durchlaufen. Das sind auch nur 10 Minuten Input, also ist kein riesengroßer Kurs, sondern wirklich nur das Wichtigste zum digitalen Rechnungseingang für dich zusammengefasst. Und du siehst dort aber auch, welche Ordnerstruktur du gut für deine Belege nutzen kannst, gerade auch bei hohem Belegaufkommen. Also wenn man mehrere Betriebe hat, dann kommen ja auch gerne mal wirklich 10 Belege am Tag gefühlt. Und dann ist das auf jeden Fall eine sehr solide Ordnerstruktur, die ich auch schon bei vielen Betrieben eingeführt habe. Und aber auch, was ja ein wichtiges Thema ist, die E-Rechnung muss man ja auch empfangen und GOBD-konform ablegen können in einem Buchhaltungsprogramm. Das zeige ich dir anhand einer Bildschirmaufnahme auch. Und natürlich noch, wenn die Rechnung dann abgelegt ist, wie kannst du sie benennen, sodass du sie auch im Handumdrehen wiederfindest? Ich habe dir den Link einmal unten in den Shownotes reingepackt und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Durchlaufen des Kurses und natürlich auch beim Durchstöbern des Workbooks. Das Ganze, weil es ein Minikurs ist, kostet 9 €. Und wenn du auf den Link klickst, kommst du erstmal auf die Bezahlseite, kannst dir dann in Ruhe nochmal alles durchlesen, was ich im Prinzip jetzt gerade gesagt habe. Und wenn du dann in dem Kurs drin bist, dann hast du auch sofort Zugriff auf die Inhalte. Also es gibt auch nochmal zusätzlich ein Workbook zu dem Inhalt des Kurses. Das heißt, da kannst du dir auch ganz entspannt die PDF-Dateien einmal anschauen. Kannst sie natürlich auch gerne ausdrucken, aber ich empfehle natürlich, das dann digital durchzuarbeiten bzw. durchzulesen. Und dann bist du schon viel weiter, was die digitale Buchführung angeht. Also gerade jetzt, wir haben ja nur noch knapp oder genau 2 Wochen tatsächlich auf den Tag genau, bis das Wirtschaftsjahr endet. Und dann macht es natürlich auch Sinn zu sagen, dass man jetzt mit der Umstellung zur digitalen Buchführung beginnt. So, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!